Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Energy Assertion Talks, wir sind auch schon wieder am Trainingscamp angelangt, haben heute eine Folge aufgenommen, ganz lockere, entspannte Runde, bei der wir so ein bisschen philosophiert und diskutiert haben, über welche Position wir uns am meisten freuen, welche Spieler wir am herausstechendsten sehen im Trainingscamp, also welche das beste Potenzial dafür haben, herauszustechen, und welche Positionen so ein bisschen dünn besetzt sein könnten. Dann noch so ein bisschen unsere generelle Erwartungen an die Preseason und auch nochmal ganz kurz Fred Warner und seine Vertragsverlängerung angesprochen. Viel Spaß beim Hören. Und go Niners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Wir haben es bald geschafft, die footballfreie Zeit neigt sich dem Ende zu und kurz vor dem Start des Training Camps in der gesamten NFL und vor allem bei den 49ers haben wir uns gedacht, dass wir nochmal eine kleine Episode raushauen, wo wir ein bisschen einfach mal aufs Camp ja, vorausblicken wollen, gucken wollen, welche Spieler da besonders im Fokus stehen und ja, einfach mal unsere Predictions abgeben. Worauf man gespannt sein darf, welche Spieler möglicherweise überraschen und welche Spieler besonders im Fokus stehen. Ich freue mich, ich habe heute einmal den Moritz dabei. Hi Moritz.
Servus.
Und der Jan. Moin Jan.
Moin, grüßt euch.
Ja, es ist jetzt ja schon ein bisschen Zeit ins Land verstrichen. Seit unserer letzten Ausgabe ist jetzt eine Woche her mit Warman Coverage, die wir zu Gast hatten. Auch hier nochmal die Hörempfehlung, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ist eine Ausgabe, die, glaube ich, etwas zeitloser ist. Also da ist jetzt nicht unbedingt viel Aktuelles dabei, was man verpasst hat. Ganz kurz vielleicht noch, während der Ausgabe ist es letztes Mal reingekommen, die Vertragsverlängerung von Fred Warner. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen, oder Moritz? Ich glaube, von der Länge des Vertrages her angemessen, vom Geld her angemessen und allein auch von der Signalwirkung, sage ich mal, das einzig Richtige, ja. Oder? Gibt es irgendwas Negatives, was du daran siehst?
Nee, das war wirklich ein wichtiges Signing. Wahrscheinlich der wichtigste Spieler in unserer Defense, neben Nick Bosa. Aber mit Linebacker ist er da immer noch mal so ein bisschen wichtiger als ein End jetzt, in dem Sinne. Ist halt der Quarterback der Defense, Shannon sagst du auch so gerne. Er kann ihm halt komplett vertrauen. Und er ist ein Playcaller, er ist 24 Jahre alt, hat jetzt, war es ein 5-Jahres-Vertrag, glaube ich, unterschrieben, für 94 Millionen Dollar. Also so knapp 18, 19 Millionen pro Jahr, davon 42 garantiert, glaube ich. Ich glaube, da können wir einfach nicht meckern. Er ist auch wieder Backloader, das heißt, am Anfang verdient er jetzt wieder weniger. Ich glaube, dieses Jahr ist sogar sein Rookie-Gehalt wird nur gezahlt. Und dann die Jahre drauf steigert es immer so von auf 5, 10 und dann, glaube ich, am Ende so 20, 25 Millionen pro Jahr. Wenn dann auch der neue TV-Deal reinkickt, wie man so schön sagt, und der Capspace eh wieder ein bisschen steigen wird. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Signing. Ich meine, es war ja von vornherein klar, dass wir Fred Warner halten werden. Da gab es eigentlich gar keine Zweifel dran. Ich glaube, mehr braucht man dazu auch wirklich nicht sagen. Wichtigstes Spiel in der Defense. Muss gesigned sein, ist gut. Abfahrt.
Genau, kann mich da nur anschließen. Ne? Vor rund 6 Wochen, glaube ich, war das, hat man gehört, dass das Ziel ist, mit Warner kurz vor Trainingscamp, denn die Vertragsverlängerung zu verkünden. Das hat man mal wieder geschafft. Man hat zwischendurch nichts gehört, wie es so üblich ist bei uns. Wurde super gearbeitet im Front Office. Und wie ihr schon sagt, wichtiger Spieler. Und freuen uns einfach mega, dass er weiterhin Teil der Niners ist und bleibt.
Ja, glaube auch besonders wichtig bei Fred Warner, dass er gefühlt nicht ein Spiel gefehlt hat. Ich glaube, ein oder zwei Spiele waren doch dabei, aber was wir jetzt ja auch bei anderen Spielern gesehen haben, beispielsweise bei Nick Bosa jetzt ja, können die Spieler meistens wenig für, aber ich denke, diese Verletzungsunanfälligkeit in diesem Fall ist ja auch was, wo die 49ers jetzt auch bei den Offseason-Verpflichtungen gewissen Wert draufgelegt haben.
Ich glaube sogar, er hat jedes Spiel gespielt, hat nur einmal jetzt in der letzten Saison, ich glaube, die Hälfte vom Spiel ausgesetzt wegen der Verletzung, aber das war ja eh schon gelaufen, das ist so, also von daher.
Ja, ist halt auch sehr, sehr wichtig, weil wir hatten es jetzt ja die letzten Jahre, ich glaube, das muss ich nicht nochmal breit treten mit den ganzen Verletzungen. Deswegen umso wichtiger, dass es jetzt Spieler sind, eine gewisse Ausdauer, sage ich mal, auch was diese langfristige Saison, die ja dieses Jahr noch ein Spiel länger ist, angeht. Dass es in der Hinsicht auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Er ist ja auch noch recht jung. Ich denke, es ist auch gut, dass er jetzt den Vertrag bekommen hat, bevor Darius Leonard beispielsweise seinen Vertrag bekommen hat, weil sonst hätte er wahrscheinlich auch gute Argumente gehabt, den Vertrag nochmal toppen zu können. Jetzt ist er der erste von den beiden gewesen, der den Vertrag bekommen hat. Ich denke, Leonard wird auch dann einen Vertrag kriegen, der in ähnliche Sphären sich befinden wird. Und ja, rundum gelungen, würde ich sagen, habe ich auch relativ oder beziehungsweise eigentlich gar keine Kritik wahrgenommen. Das Einzige, was ich so ein bisschen mal gelesen hatte, war, dass das eben so eine Art Vertrag wäre, die man auch vielleicht mit DeForest Buckner hätte aushalten können. Aber das sind alte Kamellen, da wollen wir uns nicht länger mit aufhalten. Thema Verträge, so wie ich es jetzt verstanden habe, haben die 49ers so gut wie alle Rookies jetzt unter Vertrag genommen. Gestern erst Ambry Thomas, letzte Woche war es Trey Sermon. Fehlt nur noch einer, Quarterback Trey Lance. Jan, machst du dir Sorgen, dass es da an irgendwas hapert oder denkst du auch, dass wir da bald ja, Vollzug vermelden?
Ja, also ich mache mir derzeit eigentlich keine Sorgen. Man hört ja, wie gesagt, auch gar nichts darüber, ob es da irgendwelche Streitigkeiten gibt. Vor allem, das ganze Geld ist sowieso garantiert. Viel Spielraum bei den Verhandlungen hat man nicht. Ich meine, es geht nur um irgendwelche Klauseln und wann der erste Signing-Bonus ausgezahlt wird oder in welchen Form das ausgezahlt wird, wann ausgezahlt wird. Sonst alles ist fest, Vertragslaufzeit. Money insgesamt, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Vielleicht wachen wir morgen früh auch alle auf und lesen dann, dass er den Vertrag unterschrieben hat. Ich denke, heute war ja, glaube ich, überhaupt noch kein Trainingstag. Ist ja, glaube ich, erst nur so Eröffnungs-Media-Day. Und jetzt die nächsten Tage wird es halt erst richtig knusprig und dann steht er auf dem Platz, hat den Vertrag unterschrieben. Ich mache mir da, wie gesagt, überhaupt keine Sorgen.
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich hoffe, ich bin jetzt keinem ins Wort gefallen. Aber ich meine, im Endeffekt, das sind Kleinigkeiten, die da am Vertrag gewerkelt werden müssen, aber die sind halt leider wichtig und es sind halt auch viel öfters dann die Agents, also die Agenten dahinter, die halt dann das Beste für ihre Klienten rausholen wollen. Zum Beispiel, wir haben sie da, das war mit George Kittle, glaube ich, gesehen. Der hätte wahrscheinlich jeden Vertrag gefüllt unterschrieben, solange es halbwegs gepasst hätte, Hauptsache er kann spielen. Aber ja, ich denke auch, es ist zwar wichtig, meiner Meinung nach, dass Trey Lance den vor dem Trainingscamp noch unterschreibt, beziehungsweise vor dem ersten Trainingstag, dass er auch wirklich trainieren darf. Wir nehmen es hier gerade am Dienstagabend um 18 Uhr knapp auf, also kann es sein, dass vielleicht sogar jetzt in den nächsten paar Stunden, in den nächsten 24 Stunden noch preisgegeben wird, der Vertrag, also angekündigt wird. Es gab schon so diese ein oder andere inoffizielle Sache, dass er eigentlich schon unter Dach und Fach ist. Warten wir mal ab, was da noch so kommt. Aber ich glaube, dem sollte eigentlich auf gar keinen Fall was im Wege stehen, weil ja das Geld, wie schon von Jan richtig gesagt, von vornherein feststeht.
Ja, ich erinnere mich auch, dass wir hier, glaube ich, jedes Mal, seitdem wir jetzt den Podcast haben, nochmal kurz drüber reden, inwiefern das jetzt schlimm ist, dass die Rookies ihren Vertrag noch nicht unterschrieben haben. Ich glaube, einmal hatte ich Adrian Franke hier zu Gast, der auch meinte, dass das ein ganz normaler Vorgang ist. Und ich glaube, wir haben jetzt ja auch noch nie erlebt in der NFL oder zumindest sehr, sehr selten. Ich habe gerade keinen Fall vor Augen, in dem dann ein Rookie wirklich den Vertrag nicht unterschrieben hat. Ich glaube, es gab mal irgendeinen, aber man will da jetzt ja auch nicht den Teufel an die Wand malen und wie gesagt.
Ich glaube, es war sogar Joey Bosa, der Bruder von Nick Bosa
damals. Stimmt. Jetzt genau, wo du sagst, ja. Genau, deswegen hatte man auch bei Nick Bosa so ein bisschen die Angst, ne? War ja gleicher Agent und so, aber das hatte sich dann ja auch geklärt. Und nein, die Spieler wollen spielen, also wie gesagt, da denke ich, sollte es keine großen Probleme geben. Ihr hattet es jetzt schon angesprochen, am Dienstag jetzt, am Tag der Aufnahme, reporten die 49ers zum Trainingscamp, quasi melden ihre Anwesenheit an. Und ja, ich glaube, das erste Training findet Ende der Woche statt. Ist auch ganz schön. Ich glaube, vor Ort kann man auch wieder Tickets kaufen. Also das werden dann auch Trainings sein mit Zuschauern. Das wird man ja auch vermisst haben. Da werden wir leider wahrscheinlich relativ wenig mit zu tun haben. Aber ich finde es immer auch ganz schön, wenn man dann in den Videos, die man dann ja auch immer zugespielt bekommt, während des Camps, wenn dann da Fanreaktionen zu sehen sind. Und das ist ja auch für die Leute vor Ort eine schöne Sache, wenn man dann wieder so ein bisschen Nähe zumindest zu den Spielern aufbauen kann, was ja im letzten Jahr zumindest in Santa Clara und in der Bay Area kaum möglich war. Ich glaube, die 49ers nicht einmal vor Publikum gespielt, vor heimischem Publikum. Also ist es da auch ganz schön, dass da auch für die Spieler, die letztjährigen Rookies, dass sie jetzt auch mal da ein bisschen Interaktion miterleben. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Letztes Jahr hatte sich das alles so ein bisschen komisch und auch irgendwo falsch angefühlt, als dann plötzlich die NFL so ein bisschen überstürzt schon fast in diese Saison gegangen ist und mit dieser Corona-Situation hat sich das für mich letzte Saison nicht wie so eine richtige Saison in Anführungsstrichen angefühlt. Dazu kam dann noch, dass die 49ers aufgrund der ganzen Verletzung irgendwie unerfolgreich auch noch gespielt haben und irgendwie war das nicht so das Wahre. Deswegen erhoffe ich mir schon relativ viel jetzt. Ich weiß nicht, Moritz, Trainingscamp ist ja auch immer so eine Phase, ne? Da gibt es dann viele, ganz viele News, Spieler werden gefeiert, die vielleicht am Ende der Saison nicht einen Snap spielen. Ich würde dich einfach mal fragen, worauf guckst du so beim Trainingscamp immer am meisten? Worauf freust du dich am meisten? Was sind so die Storylines, die dich da faszinieren? Einfach um nochmal vielleicht so einen Eindruck zu kriegen, wo auch andere Leute oder unsere Hörer und Hörerinnen drauf gucken können.
Ich freue mich eigentlich immer am meisten drauf, wenn ich lese, beziehungsweise nicht lese, dass sich jemand verletzt, also keiner verletzt. Ich denke aber, dass es im Trainingscamp ist dann halt immer schon so eine Sache, vor allen Dingen jetzt auch das letzte Jahr, vor allem dieses Jahr aber auch, wenn halt die OTAs entweder gar nicht stattfinden oder halt nur verkürzt sind oder abgebrochen werden. Und man sich dann gefühlt wieder 3 Wochen lang im Trainingscamp von 0 auf 100 komplett die Fresse einhaut, dass alles zu spät ist, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, entstehen da leider schon die ein oder anderen Verletzungen, vor allen Dingen, weil man auch halt alleine mit vielleicht Conditional Coaches oder sowas, die man dann privat anheuert oder auch mit einem Trainingspartner zusammen einfach nicht so trainieren kann, wie man in einem richtigen Training trainieren würde. Das ist halt leider einfach die Verletzungsgefahr viel, viel höher. Aber abseits davon, ja, ich glaube, wir müssen über die QB-Competition gar nicht erst reden. Da werden wir wahrscheinlich alle am meisten drauf schauen, auch wie Trey Lance performen wird. Ne? Auch wenn man da immer so ein bisschen vorsichtig sein muss, weil wir haben es auch schon bei Garoppolo gesehen, vor 2 Jahren war es, glaube ich, jetzt, wo er die 5 Picks hintereinander geworfen hat im Scrimmage und danach standen wir trotzdem im Super Bowl. Also man muss halt wirklich, wie gesagt, immer so ein bisschen drauf achten und wirklich nicht alles so ernst nehmen, was da kommt. Also schon ernst nehmen natürlich, aber jetzt nicht alles so mit dem goldenen Löffel. Wie sagt man einfach, man muss jetzt nicht irgendwie jedes Haar in der Suppe suchen oder so. Genau. Ich kann keine deutschen Sprichwörter gefühlt. ja, ich glaube, O-Line wird noch ein bisschen spannend zu sehen, wer da jetzt starten wird. So Aaron Banks wird einen Starting-Spot als Guard bekommen. Wie macht sich McClinchy als Red Tackle? Das heißt ja, dass er sich gut aufgebaut hat. Natürlich die Entwicklung von Deebo Samuel, Brandon Ayuk. Ist ganz spannend zu sehen. Ich glaube, George Kittle wird so das so auf dem hohen Niveau performen. Vielleicht der Defense so ein bisschen, wie jetzt Fred Warner ist, weil es gibt ja, also spielen nur, es gibt ja oft so, auch wenn ich glaube, dass er nicht der Typ ist, der dafür in dieses Klischee fällt, dieses Bild, dass halt Spieler nach ihrer Vertragsunterschrift so immer ein bisschen einsacken, weil sie halt einfach jetzt ihre Ziele quasi erreicht haben und safe sind. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das bei Fred Warner passieren wird. Ja, so Javon Kinlow wird spannend zu sehen. Es sieht ja auf den Bildern aus wie ein Monster. Mal gucken, ob er auch so spielen wird, gerade wieder mit Nick Bosa. Vielleicht Dee Ford, Eric Armstead und Samson Ebukam, Sosa, wie auch immer man ihn auch nennen will, mit Spitznamen. Ich glaube, es wird eine ganz, ganz witzige D-Line. Trey Greenlaw wurde oft erwähnt als Breakout-Kandidat. Ich meine, Jason Verrett ist spannend anzuschauen, wie er sich entwickelt. Wer wird der zweite Cornerback sein? Wird es jetzt doch Emmanuel Mosley oder vielleicht sogar Amfrey Thomas, der seinen Schuss bekommt? Wie wird es auf Safety aussehen? Ich meine, Terrarius Moore ist jetzt weggefallen. Ich glaube, Lars und ich haben intern immer schon so ein bisschen gehabt. Yo, Terrarius Moore, vielleicht sogar irgendwo Starting-Kaliber-Safety, wenn man mit 2-High-Safety spielt, also 2 tiefen Safeties. Ja, aber ich glaube, das wird im Endeffekt doch wahrscheinlich Jaquiski Tartt werden und wieder Jimmy Ward. Also da müssen wir uns, glaube ich, auch nichts drum denken. Was ich mir vielleicht so ein bisschen gedacht habe, dieser DeMondre Lenore, unser, ich glaube, 5th-Round-Cornerback, den wir getraftet haben, so sehr, sehr aggressiv, der auch die Geldstrafe bekommen hat in diesem OTAs, der Rookie. Ich hatte so das Gefühl, er ist schon so weit, dass er gefühlt quasi den Nickel-Cornerback-Spot übernehmen könnte, aber ich glaube, da hat Kayvon Williams noch ein Wort mitzureden. Ja, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen langen Monolog gehalten, das tut mir leid, aber ich glaube, man merkt, ich bin auf ziemlich vieles gespannt und ich kann es kaum erwarten. Es geht endlich wieder los.
Ja, geht mir doch genauso. Ich denke mal, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht, dass man wieder morgens im Internet rumstöbern kann, nach Geschichten suchen kann. Das Netz wird wieder voll sein von irgendwelchen Reportagen, von irgendwelchen Battles, wer hat die Nase vorn. Ich denke mal, bei uns ist es besonders interessant, wer kriegt den Starting-Spot auf Quarterback. Die dritte Wide-Receiver-Position, zum Beispiel im Slot, ist noch offen. Was zum Beispiel Richie James Jr. wäre da dann Kandidat. Mohamed Sanu ist ja auch wieder da. Der soll aber auch ganz gut in Form sein. Und es sind so viele Geschichten, so viele Battles haben wir dieses Jahr, wie gefühlt schon lange, würde ich jetzt fast behaupten. Das sieht man auch eigentlich auch, wie gut dieser Kader gebaut ist. Wenn in der D-Line zum Beispiel alle fit bleiben, was wir da für eine Tiefe haben. Und Bosa kommt zurück, mal gucken, was mit Ford ist. Wie gesagt, so viele Geschichten. Ich freue mich einfach mega, dass es wieder losgeht. Auf das erste Preseason-Spiel bin ich auch sehr gespannt. Da klingelt der Wecker bestimmt auch wieder nachts. Vielleicht sieht man dann Trey Lance auch das erste Mal einen Ball werfen für die Niners und Ja, das Stadion ist voll, wie ihr gesagt habt. Ich habe mal vorhin nachgeguckt, diese Tickets, die man da kaufen kann, um beim Training zuzuschauen, waren auch innerhalb von ein paar Minuten auch alle vergriffen. Und die Leute haben einfach wieder Bock, gemeinsam Football zu gucken. Und so geht es uns hier in Deutschland auch, auch wenn es über den Fernseher, über Internet ist. Aber ich denke mal, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht.
Ja, absolut. Also ich glaube, es geht vielen von uns so. Ne? Man wacht dann morgens auf, beziehungsweise ist dadurch, dass ja in der Bay Area trainiert wird, ist die Zeitverschiebung ja noch ein bisschen größer. Deswegen ist es, was die San Francisco Trainingsreporter angeht, immer ein bisschen später schon, wenn da die ersten Berichte eintrudeln. Es ist so gegen 1-2 Uhr nachts meistens, weiß nicht, manchmal bin ich da wirklich noch wach geblieben und habe dann wirklich drauf gewartet, bis die ersten Beatwriter da ihren Trainingsreport veröffentlicht haben. Und ich weiß nicht, mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, dann daraus zu lesen, auch aus den verschiedenen Berichten, wer da jetzt wirklich ganz gut performt hat und wer da vielleicht ein bisschen abgefallen ist. Wie Moritz schon sagte, Verletzungen, da hofft man, dass es da möglichst wenig Meldungen zu gibt, auch wenn ich davon ausgehe, dass man da nie von verschont bleibt. Ich denke jetzt auch, dass da eine erste Meldung jetzt bald reinkommen werden, wer jetzt unerwarteterweise nicht trainieren wird, erstmal die ersten Wochen. Da gibt es immer ein paar Leute, die sich dann jetzt irgendwie was geholt haben, was noch nicht so publik gemacht worden ist oder die vielleicht noch ein bisschen Trainingsrückstand haben aufgrund Verletzungen, die sie jetzt erst auskuriert haben. Keine Ahnung, kann man denken an Dee Ford oder Nick Bosa. Das kann gut sein, dass die jetzt in den ersten zwei Wochen erstmal nur individuell trainieren oder sowas. Aber auch da sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Ihr habt schon ein paar Personalien angesprochen, ein paar verschiedene Positionsgruppen, in denen es sicherlich heiß hergehen wird. Ich glaube, über manche Positionen muss man nicht sprechen, über manche doch. Du hast es gerade gesagt, Jan, ne? Dritter Receiver-Spot. Mohamed Sanu ist ein Name gewesen, der jetzt ziemlich oft aufgekommen ist. Man hat halt auch noch andere Leute gehört, wie Trent Sherfield oder Benny Fowler oder so. Juwan Jennings ist ein Kandidat. Jalen Hurd möglicherweise, jetzt war er ja zwei Jahre lang verletzt. Das sind so Personalien, auf die man gucken kann. Und was ich auch sehr interessant finde, sind halt diese ganzen Veterans, die 49ers verpflichtet haben, in Person von Zach Kerr beispielsweise, Maurice Hurst für die D-Line, die beiden, oder auch Safety Tony Jefferson, die sicherlich bei anderen Vereinen, wenn sie komplett fit sind, Starter wären und jetzt bei uns um Roster-Spot kämpfen. Ist sicherlich eine interessante Storyline, inwiefern die jetzt einen Impact haben können. Ja, und auf der anderen Seite sind es natürlich immer die Rookies, ne, wo man gucken kann, inwiefern die sich zeigen im Trainingscamp. Sie müssen sich ja erstmal hocharbeiten. Meistens starten die ja mit dem dritten oder zweiten Team. Ich denke, Talanoa Hufanga zum Beispiel wurde ja auch viel genannt. Moritz hat es eben gesagt, Diumodra Lenoir. An den Namen müssen wir uns auch auf jeden Fall noch gewöhnen, wenn er eine größere Rolle spielt. Und an sich ist es einfach schön, dass es wieder losgeht. Jan, du hast es eben schon angesprochen. Erstes Preseason-Game der Niners findet statt 14. August in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2.30 Uhr. Super Bowl-Rematch gegen die Chiefs, diesmal bei den 49ers. Ich denke, so eine ganz große Brisanz muss man da jetzt nicht draus machen. Aber wie ihr schon gesagt habt, wird es sicherlich so sein, dass wenn Trey Lance bis dahin seinen Vertrag unterschrieben hat, da auch erst eine Minuten sammeln wird in der NFL. Alles andere fände ich ziemlich seltsam. Man wird sehen, wie viele Minuten dann eventuell die Starting Offense und die Starting Defense schon sammelt. Und es ist auf jeden Fall eine Phase jetzt, die ja mit viel, viel Vorfreude erwartet werden kann. Und ich weiß nicht, Moritz, du noch was dazu?
Ja, es ist jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass wir nur drei Preseason-Games haben. Man hat ja die letzten Jahre, letztes Jahr gab es keine Preseason, aber die Jahre davor immer gesagt, jo, also Preseason-Game Nummer 1, das ist eigentlich erstmal so ein bisschen zum Filtern, da spielt eigentlich gar kein Starter. Nummer 2 wird es dann so ein bisschen mehr, Nummer 3 ist eigentlich so dieser Peak gewesen, wo man gesagt hat, da sieht man die Starter dann vielleicht sogar für eineinhalb Quarter, vielleicht sogar zwei, wenn es gut läuft. Und Nummer 4 war dann letztendlich wirklich das letzte Mal, dass gefiltert wird und halt noch geguckt wird, yo, Chef vielleicht eher der oder der auf dem 53-Mann-Kader. Das heißt, da waren auch nur noch primär die Backups. Aber jetzt haben wir nur noch drei Spiele. Jetzt wird es mal interessant zu sehen. Vielleicht gibt es auch verschiedene Teams, die eine verschiedene Strategie haben werden, wann sie welche Spieler wie oft spielen lassen werden. Und da habe ich mir gerade gedacht, passt es ganz gut dazu, dass wir halt Trey Lance wahrscheinlich sehr, sehr oft sehen werden in der Preseason, meiner Meinung nach. Ich könnte es mir halt zum Beispiel vorstellen, dass halt zum Beispiel jetzt Jimmy Garoppolo in Woche 2 die ersten 1, 2, vielleicht 3 Drives spielen wird und dann kommt Trey Lance aufs Feld und kriegt halt auch nochmal ein paar Raps zumindest mit der, ich hoffe mal, den Krankenwagen im Hintergrund leider nicht so laut, Kriegt vielleicht auch noch mal ein paar Raps mit dem First Team, also nicht nur mit dem Backup, sondern also wirklich mit den Startern. Ich glaube, es wird wirklich interessant zu sehen und vielleicht haben wir sogar das Glück und sehen ihn insgesamt über 6-7 Quarter diese Preseason.
Ja, gut möglich. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt dann läuft im Trainingscamp. Ich meine, es sind auch wieder Joint Practices geplant mit den Gegnern der zweiten Preseason Week. Ich glaube, es sind die Chargers, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch das hat ja immer eine gewisse Brisanz, die es mit sich bringt da. Ich erinnere mich da, glaube ich, an, ja, es sind die Chargers, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, an ein paar, ja, hitzige Duelle zwischen Jimmy Ward und DeAndre Hopkins, als der noch bei den Texans war. Auch da ist es ja wieder so, dass das wieder stattfinden kann, nachdem es letztes Jahr nicht stattgefunden hat. Weder diese Joint Practices noch Preseason-Spiele. Und ich glaube, dass es auch vor allem den Rookies und auch den anderen Spielern sicherlich gut tun wird, wenn sie auch schon ein bisschen Spielpraxis in den Knochen haben. Und vor allem bei den 49ers wird es, ja, sicherlich von Vorteil sein, wenn man bedenkt, wie viele Verletzungen sie in der letzten Saison hatten, beziehungsweise womit wir da, ja, leben mussten oder zu kämpfen hatten. Und ja, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Punkte, die man bezüglich des Training Camps sagen kann. Es ist eine sehr, sehr coole Zeit, mal wieder, die uns jetzt bevorsteht. Für mich schon mit auch fast die interessanteste Zeit in der NFL. Natürlich während der Saison ist es auch nochmal was anderes. Die geht auch aber bekanntlich auch immer sehr, sehr schnell rum. Deswegen kann man es jetzt genießen, dass es langsam wieder losgeht. Eine Frage hätte ich noch an euch, damit man sich da vielleicht mal festlegen muss. Von welchem Spieler erwartet ihr euch jetzt im Trainingscamp am meisten? Auf wen setzt ihr da, dass der da eine Duftmarke hinterlässt und dann auch möglicherweise in der Saison, ja, gute Leistungen zeigt? Am besten vielleicht einen Spieler nennen, der jetzt nicht unbedingt ja, schon ein Superstar ist. Also jetzt Fred Warner oder George Kittle wäre, glaube ich, eine relativ langweilige Antwort. Fällt euch da irgendwer ein, auf den ihr da besonders setzt oder Hoffnungen habt?
Ja, da fällt mir sofort einer ein, und zwar ist das Richie James Jr. Geht in sein viertes Jahr von seinem Rookie-Deal, also sein letztes Vertragsjahr, hat jetzt die Chance, die Slot-Position zu besetzen, und da erhoffe ich mir schon einiges von ihm. Er hat das mal bei Ansätzen gezeigt, hat jetzt aber nicht so die große Snap-Anzahl gesehen in seinen drei bisherigen Jahren bei uns. War mehr so der Returner, hat das aber auch gut gemacht. Hat aber seine Duftmarke setzen können letzte Saison gegen die Packers, wo wir quasi mit der C-11 gespielt haben. Da hat er noch herausgestochen, und da erhoffe ich mir einiges von ihm. Ich meine, es geht auch um seinen Job, da irgendwie nochmal einen Anschlussvertrag bei uns zu bekommen oder woanders richtig Werbung für sich selber zu machen. Und das wird aber nicht ganz einfach, weil wir haben auch schon angesprochen, die dritte Wide-Receiver-Position. Da ist enorme Konkurrenz, aber das tut vielleicht den einen oder anderen auch ganz gut. Oder vielleicht machen wir sogar da noch was, ne? Weiß man auch alles nicht. Aber als erstes muss ich an ja, Richie James Jr. denken. Ja. Oder Moritz, wie siehst du das?
Ja, also definitiv. Ich glaube, Richie James Jr. ist so einer der das Potenzial wirklich hat, ein Breakout-Kandidat zu sein. Ich würde mich jetzt eigentlich auch nicht wirklich auf ein, zwei Namen festlegen wollen, jeweils für die Offensive und Defense. Sondern ich halt glaube wirklich, dass der im Slot spielen wird, beziehungsweise der dritte Wide Receiver ist, weil Brandon Ayuk spielt ja auch öfters mal im Slot, haben wir letztes Jahr gesehen. Auch wirklich dann der Kandidat sein wird, der heraussticht in der Offense. Also jetzt für uns, für diese Frage. Ich kann nur sagen, Jalen Hurd, Juwan Jennings, die haben beide, glaube ich, saumäßig Bock. Ich glaube gerade Jalen Hurd die ersten zwei Jahre sehr, sehr unglücklich verletzt gewesen jedes Mal. Aber wir haben ja das bei dem Preseason-Spiel gegen die Cowboys gesehen, wenn er spielt, dann hat er ordentlich Bock zu spielen, spielt auch ein bisschen Bums drüber, hat keine Angst, die Schulter mal runterzunehmen oder irgendwie mal ein Safety mit in die Endzone zu schleppen als Receiver. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das haben wir letzte Saison schon gelesen, ich könnte es mir auch diese Saison wieder ein bisschen vorstellen, dass Juwan Jennings auch so ein bisschen wieder mehr als Split-Titan eingesetzt wird, also als so eine Mischung aus Slot-Receiver und Titan nennt man das ja immer, also quasi eigentlich offiziellen Titan, der halt aber nicht in einem Three-Point-Stand steht, sondern wie ein Slot-Receiver, nur knapp 1,5 Jahre entfernt vom Tackle. Weil wir eben so, dieser zweite Titan-Spot ist so ein bisschen offen für mich, weil Ross Trelly ist zwar gut, aber so ein, wie hieß der Titan, den wir letztes Jahr gesigned hatten? Können wir kurz auf die Sprünge helfen? Oh, mir fällt der Name nicht ein.
Jordan Reed, meinst du?
Genau, Jordan Reed. Sonst hat er mir schon noch ein anderes Potenzial gegeben, mit einem Two-Titan-Set zu spielen dann. Also mich würde es nicht wundern, wenn man da ein bisschen generell so ein bisschen eventuell so kreativer werden in der Offense, ist ja gerade kein schönes Ding. Und ja, in der Defense, ich habe irgendwie hohe Hoffnung auf ICs, Al-Shair, also unseren Strongside-Linebacker, unseren Sam-Linebacker, der hat mir echt letzte Saison sehr, sehr gut gefallen, hat immer seinen Zirkus-Lead runtergespielt. Vielleicht so ein bisschen der offensichtlichste Name, der jetzt kommen würde, ist ein Jerome Kinlaw, weil ich einfach denke, er ist halt einfach ein Monster, er hat letztes Jahr sein Potenzial öfter genug gezeigt und man hört in den ganzen Reports, dass er einfach in der Form ist, das hat noch kein D-Line-Coach gesehen, gefühlt von uns. Und gerade mit Nick Bosa, Dee Ford, Ebukam, Armstead, puh, das könnte schon gut abgehen. Aber vielleicht ein Name, den man sich auch merken muss, ich kann ihn nämlich aussprechen, Troy Hallofunga, Lars, was wir vorhin angesprochen. Er wurde nicht zu Unrecht oft mit Jordan, nicht mit, mit Ed Reed verglichen. Er ist halt einfach mega, mega guter Safety. Er ist halt nur leider sehr, sehr viel Verletzungsprobleme gehabt in, bei der University of South California, also USC. Aber wenn er wirklich spielt und es auch in die NFL transferieren kann, sein Level, dann opfert, dann geht aber gut was ab.
Jo, auf jeden Fall sehr interessante Namen. Hatte ich jetzt selber nicht so auf dem Zettel. Ich hatte nämlich auch noch ein paar Namen, die ich nennen wollte, die vielleicht ganz interessant sind, dann mal drauf zu gucken, inwiefern die dann auch einen Eindruck hinterlassen. Wayne Gorman ist mir da eingefallen, Running Back, ist ein so ein Signing auch gewesen, fand ich in der Offseason, das so ein bisschen kurz gekommen ist. Also der hat ja letztes Jahr als Ersatz für den verletzten Saquon Barkley wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt bei den Giants und hätte sicherlich auch Ambitionen bei anderen Teams als Starter zu spielen, die wird er bei uns auch haben. Und ich bin mal gespannt. Raheem Mostert hat ja immer auch mal mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Trey Sermon sicherlich aufgrund auch seines Draft-Status auch ein Kandidat für eine große Workload. Und aber Wayne Gorman sollte man da in meinen Augen definitiv nicht vergessen. Könnte ich mir gut vorstellen, jetzt auch dadurch, dass Jeff Wilson ja wahrscheinlich die ganze Saison ausfällt, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit seiner relativ schweren
Verletzung. Nee, er soll wieder zurückkommen zum Anfang, das ist auch nur das Trainingscamp verpassen.
Ah, okay, ja, immerhin.
Er hat sich, glaube ich, ja nur den Knöchel, ich weiß es gar nicht, hat er sich die Bänder gerissen? Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall nur Trainingscamp verpassen. Und Tavarius Moore hatte sich die Achillessehne gerissen, das war's, glaube ich.
Ja, also bei Jeff Wilson, ich habe da irgendwas Kniemäßiges im Kopf, deswegen mal schauen, aber ich denke, Wayne Gorman.
Ich glaube auch, dass man halt wirklich sagen kann, dass Jeff Wilson zumindest am Start der Saison wahrscheinlich auf der POP, also Physically Unable to Perform Liste sein wird, vielleicht auch auf der IR, je nachdem wie es läuft. Aber das ist wirklich, Wayne Gorman ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, alleine schon, weil er, wie gesagt, letztes Jahr die Leistung gebracht hat. Aber er auch so ein bisschen, meiner Meinung nach, vielleicht eine Mischung aus dem Jeff Wilson ist. Jeff Wilson, ja genau, aber auch ein Raheem Mostert. Er ist nicht so athletisch wie Raheem Mostert, aber er ist auch so ein bisschen mehr Abrissbirne vielleicht schon. Also es könnte wirklich sehr, sehr interessant sein, wie man ihn einbinden wird. Aber ich glaube, Running Back ist generell bei uns ein bisschen schwierig vorauszusagen, weil ich glaube, so Namen wie Matt Breida, Raheem Mostert, Jeff Wilson, das hätte eigentlich, glaube ich, nie jemand mal bei uns gesehen. Aber es funktioniert ja scheinbar.
Ja, Running Back bei den 49ers, Horror für jeden Fantasy-Owner. Ehrlich, wie ich schon gesagt habe, haben wir einige, die da bei uns am Start sind und auch berechtigte Hoffnung haben, den Starting-Spot zu ergattern. Mal eine ganz andere Frage. Seht ihr auf einer Positionsgruppe noch Verbesserungspotenzial? Sollen wir noch einen Spieler, der zum Beispiel auf dem Trade-Block ist, noch holen? Sollen wir noch jemanden dazu holen, noch einen Veteran? Ich hätte mir immer aufgeschrieben, Golden Tate im Slot vielleicht zu holen, erfahrener Spieler. Oder was man auch mal gelesen hat, war noch ein Tie-End zu holen. Oder ist das Team, so wie es jetzt ist, mal abgesehen von künftigen Verletzungen, die hoffentlich nicht schwerwiegend dazukommen, ist das Team so fertig, sage ich mal? Können wir so in die Saison gehen? Was meint ihr?
Also Lars, willst du beantworten? Ich weiß nicht, also mir ist es egal, du kannst auch anfangen, wenn du willst.
Okay, dann mach ich. Also es ist schwierig zu beantworten. Also es ist eine gute Frage, glaube ich. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt jetzt in der Saison oder vor der Saison ist, glaube ich, der Markt schon relativ leer gefegt, was wirklich Verstärkungen angeht. Ich glaube, wenn man wirklich der Meinung wäre, dass da jetzt noch jemand draußen ist, der das Team wirklich weiterbringen kann, auch qualitativ und nicht nur in der Tiefe, hätte man sich wahrscheinlich da schon verstärkt. Ich denke, man hat sicherlich ein paar Spieler auf Kurzwahl, dass wenn jetzt jemand angeschlagen ist oder sich verletzt, sodass man dann im Camp auch genug Leute hat, die man dann mal anrufen kann. Ich hatte zum Beispiel gestern gelesen, dass man ein Workout hatte mit Anthony Zettel, D-Liner, der auch im Super Bowl meines Wissens, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch für die Niners gespielt hatte, als man da ein paar Verletzungen hatte. Das hat ja jedes Team, ne? Das sind so ein paar Spieler. Ich weiß nicht, woher das kommt, wahrscheinlich, weil die irgendwelche Coaches noch kennen oder gute Kontakte haben ins Front Office, weil sie schon mal bei dem Team gespielt haben. Hat man jetzt ja auch gesehen bei Mohamed Sanu beispielsweise, die dann zurückkehren. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn man dann Spieler holt, die auch ja schon ein bisschen eine Vorgeschichte haben bei den 49ers oder mit irgendwelchen Coaches. Ich glaube, allzu große Verbesserungen wirst du nicht mehr anstellen können, außer es passiert was, und das will ich jetzt eben nicht unbedingt beschreien. Ich denke, es wird hier und da auch mal eine Transaction geben, oder man wird hier und da vielleicht auch noch einen Veteran dazu holen oder gucken, was die anderen machen, ne? Im Rahmen der Roster-Cuts dann wird man vielleicht auch versuchen, da irgendeinen Spieler mal wegzufischen oder zu klauen. Aber ich muss auch gestehen, den Veteran-Markt habe ich jetzt auch nicht so gut studiert, weil ich ehrlicherweise der Meinung bin, dass das schon sehr, sehr ausreichend passiert ist. Ich habe selten gesehen, dass die 49ers sowohl was die Rookies angeht, als auch was die Veterans angeht, sich so intensiv verstärkt haben, dass das Roster so schnell voll war. Deswegen erwarte ich da tatsächlich nicht allzu große Fluktuationen jetzt.
Ja, ich kann jetzt Lars eigentlich wirklich nur zustimmen. Diesen Stichpunkt Rostercard wollte ich auch nämlich ansprechen, weil wir haben es ja letzten Jahre gesehen, es werden immer mal größere Namen gecuttet dann nach dem Trainingscamp, weil es halt einfach doch vom Vertrag her dann nicht die Leistung mehr prägen. Deswegen wäre ich nicht erstaunt, wenn wir dann irgendwie doch noch irgendwie jetzt einen potenziellen Slot-Receiver dann sein, der gecuttet worden ist bei einem anderen Team. Aber andererseits, ich kann es jetzt auch nicht wirklich so sehr vorstellen, weil man muss sich halt auch vor Augen halten. Unser Team ist halt wirklich stacked, so bis auf vielleicht einen Slot-Receiver, wo noch ein bisschen Kampf ist. Oder vielleicht hier mal ein DB oder da noch irgendwie ein bisschen Tiefe auf Linebacker oder O-Line, hast du halt eigentlich überall absolut richtig gute Spieler und auch wirklich gute Competition. Das hat nämlich kaum ein Team, vielleicht sogar gar kein Team, vielleicht haben wir den besten Roster wieder der NFL wie 2019, man weiß es nicht. Und ich glaube, wenn dann halt dieser Punkt ist, dass man bei einem anderen Team gecuttet wird und dann nicht irgendwie noch ein anderer Zwischenfall war, wird es wahrscheinlich auch ziemlich schwierig sein, bei uns ins Team zu kommen. Das wäre dann wahrscheinlich eher so ein Ding, was andersrum wäre, wenn jemand bei uns gecuttet wird, der aber woanders noch Starter-Qualifikation hatte, wie Lars hat es vorhin angesprochen, Tony Jefferson zum Beispiel. Dann würde es gut gehen, aber ich glaube, das wird wirklich schwierig. Wirklich vielleicht, wie gesagt, noch ein Veteran, so ein Golden Tate, wenn der gecuttet werden sollte. Was ich auf jeden Fall bezweifle, aber dass man sich halt so jemanden als Slot Receiver dann zum Beispiel holt. Oder vielleicht noch als zweiten Teil.
Golden Tate ist aktuell Free Agent.
Ja, ich meine jetzt, wenn er gesigned wird, dann gecuttet. Ich meine jetzt nur so als Beispiel.
Ja, okay.
So vom Spielertyp her so.
Dann nochmal eine Anschlussfrage von mir, was ist ja quasi gerade schon vorgelegt. Ist das jetzige Team, das 2021er Team, besser als das Super Bowl Team? Was meint ihr dazu?
Also ich glaube, das können wir erst so wirklich bewerten, wenn die Saison vorbei ist eigentlich. Oder zumindest gut, schon wie in der Saison gut drin sind. Es kommt natürlich auch immer auf die Verletzungen an, aber ich glaube halt, dass wir das Potenzial haben, deutlich besser zu sein als 2019, allein schon, weil wir jetzt halt einen QB haben, der, wenn er dann wirklich, nennt es mal, so ein bisschen aus dieser Blauaugenphase raus, dass das halt wirklich sich weiterentwickelt und immer besser wird, dann halt einfach deutlich talentierter ist als ein Garoppolo und einem noch viel, viel mehr bringen kann. Glaube ich halt, dass wir doch wirklich als Team besser sein können. Klar, kann man jetzt vielleicht sagen, vielleicht auf der einen oder anderen Position, zum Beispiel Receiver, ist ein bisschen wenig Talent da, außer jetzt mal Debo und Ayuk. Aber man kann halt, so ist der Sport leider nicht auf jeder Position immer perfekt aufgestellt sein, deswegen, ich würde sagen, die Chancen stehen nicht schlecht, dass es besser sein kann als 2019, aber ich würde es jetzt auch nicht in Stein meißeln.
Ich finde es eine sehr interessante Frage. Ich glaube, jetzt aus dieser Perspektive von vor der Saison ist es ja auch eine Frage der Erwartungshaltung. Ich glaube, vor 2019 haben viele gesagt, ja, es ist eine Saison, in der man auf jeden Fall in die Playoffs kommen sollte. Aber wenn es nicht passiert, könnte es vielleicht eng werden für die Coaches und so weiter. Aber dass man da wirklich dann so eine Saison abreißt, und auch da hatte man ja viele Verletzte, das vergisst man ja gerne. Da hatten wir ja auch Spiele, wo wir, glaube ich, ohne Starting Left und Right Tackle gespielt haben. George Kittle war zum Teil verletzt. Und das war auch gar nicht mal so einfach. Und da hat man dann gesehen, was für eine Qualität das Roster eigentlich hat. Und seitdem man das jetzt einmal gesehen hat, was für eine Qualität die 49ers da aufs Feld bringen können, geht man da ja auch mit einem ganz anderen Maßstab dran. Und deswegen ist es, glaube ich, aus der Betrachtungsweise jetzt von vor der Saison, würde jeder sagen, ja, dieses Team ist definitiv besser, sage ich mal. Und ob es dann besser wirklich ist oder war, wird jetzt, glaube ich, gar nicht daran zu messen sein, wie weit dieses Team letztendlich kommt. Ich glaube, es gab auch schon viele Teams, die besser waren als Teams, die dann jeweils im Super Bowl standen. Aber so ein Playoff-Run, ja, der ist ja auch bekanntlich, hängt da auch viel am Zufall oder auch manchmal ein bisschen auch am Glück. Und da gab es schon viele, viele gute Teams. Mir fallen jetzt so die Saints oder so beispielsweise ein, die sicherlich eine deutlich bessere Regular Season gespielt haben als andere Teams, die es dann weitergebracht haben. Deswegen würde ich das gar nicht so sagen wollen. Man wird das dann im Verlauf der Saison sehen, wie stark dieses Team wirklich ist. Aber ich glaube, aufgrund der Namen, die auf dem Papier jetzt bei den 49ers zu finden sind und auch die Coaching-Qualität, über die wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen hatten mit den neuen Coaches, nichtsdestotrotz, dass man da davon ausgehen darf und vielleicht auch muss, dass die 49ers wieder, ja, zumindest um den Titel in der NFC West mitspielen und im Super Bowl, soweit will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber alles andere wäre schon irgendwo auch eine Enttäuschung und gemessen an der Erwartungshaltung sollte das Team zumindest ähnlich ja, viel Qualität aufbieten können, finde ich.
Ja, das sehe ich nämlich genauso und ich denke auch, dass das rein vom Papier her auf jeden Fall tiefer besetzt ist, allein wenn man sich schon die D-Line anschaut und hoffen wir mal, dass Bosa genauso wiederkommt, wie er auch aufgehört hat und dass Ford wieder genesen ist, wieder fit ist, denn er sieht ja schon echt, echt stark aus und ja, unser neuer Defense-Koordinator ist ja auch nicht so neu, schon seit 2017 bei uns und er hat zum Beispiel auch Fred Warner groß gemacht als Linebacker-Coach und da mache ich mir auch keine Sorgen. Also ich finde das ganze Konstrukt, was wir uns jetzt über Jahre auch aufgebaut haben, ist so gefestigt, das sieht man auch, was ich schon öfters mal hier erzählt habe, dass man immer wieder Spieler wieder zurückholt, weil die das ganze System kennen, das ganze Umfeld, ist glaube ich auch wichtig und ich habe einfach ein gutes Gefühl und ich freue mich und lasse mich jetzt auch kaum bremsen und gehe euphorisiert in die Saison.
Also ich kann mich jetzt wirklich nur anschließen. Ich glaube, die Vorfreude ist so hoch wie schon lange nicht mehr, vor allen Dingen, weil wir letztes Jahr so dann doch die Erwartung ziemlich zurückgeblieben sind bei den ganzen Verletzungen. Ich glaube, wir können uns auf einiges freuen, vielleicht sogar Trey Lance, den wir spielen sehen werden, zumindest in der Preseason, vielleicht auch in der Regular Season. Ich persönlich habe auch wieder Bock auf unser Running Game so ein bisschen. So, ich habe wirklich Lust, mal einen Trey Sermon so 50 Jahre Touchdown Run zu sehen. Oder einen Jeff Wilson, wenn er dann spielt, der mal wieder irgendwie einen Seahawks-Safety mal komplett zerschießt. Auch immer sehr, sehr schön. Natürlich kleine Grüße an die German Seahawkers hier an der Stelle. aber ich glaube, viel mehr können wir jetzt dazu auch nicht wirklich sagen. Ich glaube, wir melden uns ja nochmal mit ein paar Folgen zurück, denke ich mal, im Trainingscamp dann auf jeden Fall. Geben euch da so ein bisschen ein Update nochmal dazu, auch ein bisschen über den Roster. Also von meiner Seite wäre jetzt eigentlich alles gesagt.
Genau, das sollte ja auch dazu dienen, dass wir so ein bisschen so einen kleinen Appetizer bieten für die nächsten Tage und Wochen. Wie Moritz gerade schon angerissen hat, haben wir dann auch natürlich nochmal detailliertere Folgen geplant, was die Position Previews angeht. Division Previews sind wir auch dabei, Termine zu finden, dass wir euch da auch ein bisschen den Einblick geben können in die anderen Teams. Haben uns da was überlegt, dass man das auch relativ kurzweilig gestalten kann. Und ja, ich denke, dann sind wir wieder in einem Trott drin, in der wir dann wahrscheinlich gar nicht gucken können. So schnell hat die Saison dann auch angefangen. Dann sind wir plötzlich in der Midseason und dann sitzen wir alle schon wieder unter Weihnachtsbaum und gucken da NFL.
Und dann sitzen wir irgendwann alle mit dem 32. Draftpick, den dann doch leider die Dolphins haben, nächste Saison von uns und sind gespannt auf den Draft 2022.
Ja, also es geht alles schnell, deswegen kann ich jedem wirklich nur empfehlen, diese Zeit jetzt aufzusaugen, sage ich mal, und diese Faszination NFL, die ja wirklich sehr, sehr vielseitig ist, über den Draft bis zum Trainingscamp und so weiter, bis hin zur Saison natürlich, und diese alle möglichen Facetten, die das dann bietet, mitzunehmen. Ich habe mich selber erwischt, diese Zeit jetzt davor, jetzt die letzten ein, zwei Monate waren auch mal ganz schön, wo man da jetzt nicht so viel mit zu tun hatte tatsächlich, aber so langsam fängt es mich dann auch wieder an zu packen und ja, wir können es, glaube ich, nicht erwarten. Wir haben jetzt knapp 40 Minuten hier uns ja, darüber unterhalten. Ich denke, in den nächsten Stunden werden dann auch die ersten News rauskommen, dass die 49ers auch angekommen sind beim Trainingscamp. Gibt es auch immer ganz, ganz schöne Videos vom Social Media Account der Niners. Und ja, wir melden uns dann, denke ich, nächste Woche zurück, fangen dann an mit unseren Position Previews. Und ja, dann bleibt mir nur noch übrig, mich bei euch zu bedanken, Moritz, dass du dabei warst. Und ich denke, wird eine spaßige Saison, in der wir uns ja nochmal öfter hören werden.
Ja, das geht nur von mir aus, das war wieder eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Und ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche oder Wochenende, je nachdem, was ihr auch immer hört, und Go Niners.
Jo, und Jan, dir auch vielen Dank, dass das hier alles geklappt hat. Und ich denke, ja, wird gut werden, und auch wir werden ja dann in der kommenden Zeit auch häufiger wieder miteinander aufnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich mega, bin jetzt ja euphorisiert ohne Ende, und meinetwegen kann es jetzt losgehen, und Go Niners.
Jo, das soll es dann auch von mir gewesen sein. Ich wünsche euch auch allen eine schöne Woche, wann auch immer ihr die Episode hört. Gerne bewerten, teilen, und ja, für Rückmeldungen sind wir natürlich auch immer offen, wenn ihr noch Ideen habt, was wir thematisieren sollen, können, wie auch immer, Vorschläge für Gäste, sind wir auch immer ganz Ohr natürlich. Und ja, das war's von unserer Seite. Go Niners, und bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpire.ger.